Meine verehrten Damen und Herren, das war nun unser lieber Herr Dobzinski, der uns gesungen hat. Und das ist Frau Mehlhorn, die ihn begleitete. Ach ja, nun wünsche ich mir auch noch für diesen Abend, dass das, was wir da im Lied gerade gehört haben, von Ihnen nun auch heute Abend nachvollzogen werden kann. Aber wir haben es ja heute Abend mit dem Zweifel. Tja, den Zweifel überwinden, aber wie soll ich das, nicht? Ist die Frage. Lassen Sie mich mit einigen Leitsätzen Ihnen eine Hilfe anbieten. Erster Leitsatz: Den Zweifel überwinden, aber wie? Aber wie? Erster Leitsatz: Sie müssen sich mit Jesus Christus beschäftigen. Das ist Nummer eins. Schauen Sie, wenn Sie sich mit Jesus Christus beschäftigen, dann werden Sie feststellen, keiner kann widersprechen, was ich jetzt sage. Jesus Christus, er ist wahrhaftig das Urbild wahren Menschentums. Jesus Christus, er ist die personifizierte, die wandelnde Liebe. Nicht nur, dass sie die Nächstenliebe gelehrt und gelebt hat, bis hin zur Feindesliebe. Am Kreuz auf Golgatha, als man ihn da angeschlagen hatte, betete er noch für sie. Ach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Jesus, wenn sie ihm begegnen, er ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt er. Und Jesus, er ist der einzige Mensch, der über diese Erde ging, ohne Sünde. Meine verehrten Freunde, weil dieses Thema über Jesus so wichtig ist, sprechen wir morgen Abend eigens darüber, wer ist denn dieser Jesus Christus? Jetzt nur dieses als Programm Ihnen gesagt, Sie müssen sich mit Jesus Christus beschäftigen. Nun gleich sofort der zweite Leitsatz. Schauen Sie, diese richtige Erkenntnis, die Sie dann bei dem Umgang mit Jesus Christus gewinnen dürfen, diese richtige Erkenntnis über Jesus darf dann zur Anerkenntnis Jesu Christi führen. Ganz herzlichen Dank. Ich spreche nämlich immer, damit Sie es wissen, mit der Stoppuhr, damit ich auch keine Minute länger spreche, als ich es mir vorgenommen habe. Das sind dann immer 40 Minuten, keine Minute darüber, höchstens wenige. Aber das gerät mir nicht immer. Und dann bin ich ganz traurig. So, also, und jetzt habe ich aber, jetzt müsste ich schon 2 Minuten dabei tun, nicht? Also gut. Also meine Verehrten, ich sage, die richtige Erkenntnis über Jesus muss dann weiterführen zur Anerkenntnis und darf dann auch weiterführen zur Anerkenntnis. Schauen Sie, das ist die Grundvoraussetzung, dass Sie dann den Zweifel, Ihren Zweifel überwinden. Nun können Sie mich fragen, sag mal, wie war das denn eigentlich in deinem Leben? In deinem Leben. Ich möchte mir gestatten, mal beispielhaft, zeugnishaft von mir selber Ihnen das zu sagen. Vielleicht hilft Ihnen das dann auch ein klein wenig. Schauen Sie. Ich bin in einem ganz bewusst christlichen Elternhaus groß geworden. Und in meinen Kinderjahren, da waren wir Gott Vater, Sohn und der Heilige Geist, von dem ich dann auch gehört hatte, waren wir absolute Gewissheit. Absolute Gewissheit. Aber dann, wie das so geht, als junger Mensch kommt man dann in die sogenannte Sturm- und Drangperiode, nicht wahr? Und mein sonniger Kinderglaube geriet in eine Krise. Nicht, dass ich grundsätzlich an der Existenz Gottes oder Jesu gezweifelt hätte, aber wissen Sie, ich lebte aus einer falschen Mitte. Ich lebte aus dem eigenen und nicht mehr aus dem Kindesverhältnis zu Gott. Die falsche Mitte, aus der ich lebte, war mit einem Wort gesagt, die Welt. Verstehen Sie das nicht in einem groben Sinn? Man muss nicht erst ein Trunkenbold und ein Sittenstrolch sein, um an die Welt zu verfallen, um ein Sünder zu sein. Nein, ich hatte sogar meine hohen Ideale. Es waren besonders sportliche Ideale. Bei welchem jungen Mann sind das nicht die Ideale? Auch da habe ich so Verständnis für. Und die Mütter haben meistens auch immer so ein Verständnis dafür. Ach, ihr Mütter, ihr seid ja so klug. So vom Herzen her klug. Ihr habt nichts mit Boxen, aber dann kauft ihr eurem Sohn einen Boxhandschuh, dann steht er davor und so. Nicht? Dann sagt ihr euch, na lass ihn doch nicht, lass ihn doch. So war das bei mir auch. Sieh, ich hatte meine sportlichen Ideale, meine politischen, und ich will beides auch keineswegs madig machen. Im Gegenteil. Aber beide wurden bei mir zur Mitte. Schauen Sie, das Sportliche und das Politische, liebe Jugend, Sie dürfen mich nicht falsch verstehen. Sport in tausend Ehren, aber er darf nicht zu der Mitte werden. Er darf nicht den Mittelpunkt bilden, der Sport, um den sich dann alles dreht. Und außerdem, der Sport ist ja heute weithin ein großes Geschäft. Und weithin sogar auch ein schmutziges Geschäft. Wer am meisten bietet, da mache ich da nicht. Warte gleich mehr, was frage ich nach Verein, hier oder gleich, sowas gibt es ja gar nicht. Mit Sport hat das alles nichts mehr zu tun. Das wissen wir alle, das wissen wir alle. Meine Verehrten, außer diesem Sportlichen und dem Politischen war es bei mir noch ein Drittes, das zur Mitte wurde. Und jetzt brauche ich mal ein Fremdwort. Das war die Autonomie. Das heißt, ich lebte nicht mehr aus dem Wort Gottes, was das Wort Gottes verbindlich sagt. Das war nicht für mich das Entscheidende, sondern für mich war entscheidend meine eigene Weltanschauung, meine eigenen Gedanken und meine eigenen Meinungen. Und damit war bei mir diese prägende Rückverbindung mit dem dreieinigen Gott preisgegeben. Schauen Sie, und darin bestand für mich die Sünde. Jawohl, die Sünde. Sagen Sie mal, ist bei Ihnen das vielleicht auch so der Fall, dass nicht hier dieses die Mitte bildet, sondern Ihre eigene Weltanschauung? Schon in diesem Stadium des inneren Aufgespaltenseins erging an mich eine Einladung. Und diese Einladung führte zu einer Wende in meinem Leben. In meinem westfälischen, sauerländischen Heimatdorf in Halver bei Lüdenscheid, da wohnte ein treuer, schlichter Knecht Gottes. Früher war er ein Kommunist und ein Atheist, Gottesleugner. Und der war zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Von Beruf war er Schreiner. Und dieser Zeuge Jesu, der sagte eines Tages zu mir, als ich ein junger Bursche von so 17,5 Jahren alt war, der sagte, mit Vornamen heiße ich Gerhard, der sagte zu mir, du Gerhard, besuch mich doch mal. Wir beide wollen mal miteinander reden. Ich ahnte von vornherein nichts Gutes, nicht, das können Sie sich vorstellen. Aber ich dachte, sei kein Feigling. Und so sagte ich komme. Gut. An dem verabredeten Abend kam ich auch. Wir setzten uns zusammen da in die Küche, so auf die Küchenbank. Heute haben wir alle schöne, warme Wohnungen mit Clubsesseln und sowas. Aber früher, da war das nicht so. Da hatte man ein Zimmer schön warm, das war die Küche. Und das gute Zimmer, das war die kalte Pracht, besonders so im Winter, nicht? Naja, den Wohlstand, den die Jugend heute so selbstverständlich erlebt, den haben wir gar nicht gehabt. Also, ich gönne aber der Jugend, ich bin kein Miesmacher. Also, da setzen wir uns also in die Küche, so auf die Küchenbank. Und dann zögerte er nicht lange, sondern steuerte kerzengrad das Ziel an. Er sagte, Gerhard, du weißt das doch alles, dass du dich zu dem Herrn Jesus Christus bekehren musst. Warum tust du das denn nicht? Meine Freunde, dann sagte ich zu ihm, ja, lieber, damals sitzte ich ihn noch später, duzten wir uns. Da sagte ich zu ihm, ja, wissen Sie, lieber Herr Erdl, das möchte ich ja schon, aber ich fühle nichts. Das muss dann doch plötzlich so ganz klar werden. Man muss dann auf einmal anfangen zu jubilieren und ich spüre das nicht, sagte ich zu ihm. Ich hatte damit für mich das Entscheidende gesagt. Das heißt also, ich wartete auf Gefühle. Ich glaubte nämlich, bei diesem bewussten Akt der Lebensübereignung an Christus müsste das so schier wie ein elektrischer Schlag von oben bis nach unten durch den Körper gehen. So, jetzt habe ich es nicht und so. Plötzlicher Jubel, plötzlicher Seligkeit, das sage ich ganz respektvoll, denn es gibt ja welche, die haben es so erlebt. Ich glaube nur an den bekannten französischen Philosophen und Mathematiker zu denken, Blaise Pascal. Da müssen Sie mal lesen, wie er seine Bekehrung beschreibt. So in dieser Weise. Plötzlich, da kam es über ihn, da hatte er es. So auch andere, August Hermann Frank und so. Aber ich habe es nicht so erlebt und ich bin auch sogar froh darüber. Denn so kann ich manchen eine Hilfe sein, der es auch nicht so plötzlich so erlebt. Muss man nämlich gar nicht. Und da sagte dieser Vater in Christus zu mir, sag mal, seit wann kommt es denn auf deine Gefühle an? Kommt es nicht auf deine Übergabe an? So, und nun tun wir beide Folgendes, sagt er. Wir beide wollen mal miteinander beten. Nach einem Gespräch, nicht ein längeres Gespräch. Wir wollen mal miteinander beten, sagt er. Zuerst bete ich und dann betest du. Meine Verehrten, und dann gingen wir beide zusammen auf die Knie. Er kniete mit mir. Und dann betete er. Ich weiß im Einzelnen nicht mehr, was er gebetet hat. Dann sagte er Amen. Und jetzt wusste ich, jetzt bin ich dran. Ich weiß im Einzelnen auch nicht mehr, was ich gebetet habe. Aber das weiß ich. In diesem Gebet habe ich eine klare Entscheidung meines Herzens und meines Willens für Jesus Christus getroffen. Ich habe gesagt, ich übereigne mich dir, mein Herr Jesus Christus. Bin von den Knien aufgestanden, bin nach Hause gegangen und habe gesagt, ich habe mit Jesus Christus eine verbindliche Sache gemacht. Ja, meine verehrten Freunde, das darf ich Ihnen sagen. Ich bin in diesem letzten Weltkrieg da gewesen und ich habe sie zu fallen sehen, zur Linken und zur Rechten. Und ich wusste, wenn ich falle, dann falle ich in die ausgebreiteten Arme Jesu, meines Gottes. Den Zweifel überwinden, aber wie? Haben doch auch Sie diesen Mut, dieses klare Ja zu Jesus Christus zu sagen. Von der Erkenntnis zur Anerkenntnis. Nun der dritte Leitsatz. Den Zweifel überwinden, aber wie, diese Anerkenntnis und diese Entscheidung für Christus führte zur festen Gewissheit des Heils, die Sie und jeder Mensch dringend brauchen. Diese Gewissheit überwindet den Zweifel. Schauen Sie, unsere Väter, die haben gesungen, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Und der Völkerapostel Paulus bezeugt, ich bin gewiss, nicht, ich möchte hoffen, ich zweifle zwar, aber ich nehme es an. Nein, ich bin gewiss, sagt er, dass weder Tod noch Leben nach uns scheiden von der Liebe Gottes. Meine Freunde, oder wie es im Neuen Testament wiederholt heißt, wir aber glauben und wissen, diese Gewissheit wurde auch mir geschenkt. Als Kind, da hatte ich eine kindliche Gewissheit. Und seit meiner Entscheidung für Christus habe ich bis auf diesen Tag eine bewusste und eine begründete Gewissheit. Diese Gewissheit ist aber nicht das Ergebnis eigener religiöser Klimmzüge oder eigener Seelenanstrengung von mir, sondern der Geist Gottes schenkt sie den Glaubenden. Die Heilige Schrift sagt, wie wir es aus dem Munde von Herrn, von unserem verehrten Herrn Prediger Lemke, von unserer landeskirchlichen Gemeinschaft gehört haben, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt Folgendes: Ich begegne Gott in seinem Wort und dem vertraue ich, diesem Wort. Und indem ich diesem Wort vertraue, damit auch Jesus vertraue, wird meinem Geist, wird meinem Herzen und wird meinem Gewissen bezeugt, dass ich dem ewigen Gott gehöre. Schauen Sie, darin besteht die Heilsgewissheit. Das ist die Heilsgewissheit. Jesus Christus schenkt sie mir und Ihnen, und zwar im Akt des Vertrauens. Im Akt des Vertrauens zu ihm, im Akt des Ergreifens seines Erlösungswerkes. Er schenkt sie, indem du dich von ihm ergreifen lässt. So überwindet man den Zweifel. Unser dritter Leitsatz lautete, die Entscheidung führte zur festen Gewissheit des Heils, die Sie und ich, jeder Mensch, dringend braucht. Nun möchte ich die Betonung mal auf den letzten Teil des Leitsatzes legen, Gewissheit, die Sie und jeder Mensch dringend brauchen. Jawohl. Sie ganz persönlich müssen unbedingt zur persönlichen Heilsgewissheit kommen. Sehen Sie, das ist so. Über alles wollen wir Menschen mit Recht Klarheit und Gewissheit haben. Spüren wir etwa Schmerzen im Hals oder in der Brust, dann gehen wir zum Arzt, dann sagen wir, Herr Doktor, schauen Sie doch mal bitte nach. Ich möchte gerne wissen, was mit mir los ist. Wie viel mehr brauchen wir Gewissheit, wenn es um die letzten Dinge geht? Ja, Entschuldigung, du musst Gewissheit haben über deine Stellung zu Jesus. Du musst Gewissheit haben über deine Ewigkeit. Wer aber meint, Gewissheit über seine Gesundheit, über Politik, Gewissheit über seine Finanzen, die es ja gar nicht mehr gibt, angesichts dieser Geldentwertung. Ich sage, wer gemeint, aber da diese Gewissheit, die genügten, Ja, der baut auf Sand, der baut auf Sand. Bitte hören Sie. Wer keine Heilsgewissheit sucht und will, der wird in seiner Ewigkeit die schreckliche Gewissheit haben. Ich habe ja den Sinn meines Lebens verfehlt. Ich bin hier verloren. Gottes Wort warnt dich und mich heute Abend. Irret euch nicht, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das wird er. Darum nehmen Sie es bitte in Ihr Herz und in Ihr Leben. Sie persönlich brauchen Gewissheit Ihres Heils. Sie müssen mit Paulus sprechen können. Ich bin gewiss. Ich frage Sie, möchten Sie das nicht? Und Sie fragen mich, ja, wie gelange ich denn zur Gewissheit? Und darauf möchte ich antworten durch weitere Leitsätze. Hören Sie. Der weitere Leitsatz des heutigen Abends. Den Zweifel überwinden, aber wie? Ihr Weg vom Zweifel zur Gewissheit ist immer wieder der Weg von Ihnen weg hin zum gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Ich habe gesagt, zum Auferstandenen, gekreuzigten und Auferstandenen. Also nicht zu irgendeinem von ihnen selbst zurechtgemachten Jesus. Zum Beispiel, dass man sagt, zu Jesus, dem edlen Menschen, der er ja zweifellos war. Oder zu Jesus, dem Lehrer der Menschheit, der er ja auch war. Aber meine Freunde, es geht um mehr, es geht um mehr. Der Weg muss hinführen zu Jesus als dem Sünderheiland. Als solcher wird er uns nämlich in der Heiligen Schrift verkündigt. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Schauen Sie, das ist es, das ist es. Zu dem dürfen Sie hingehen. Oder es heißt über ihn, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von allen Sünden. Ach, schauen Sie, wenn ich zum Kreuz nach Golgatha gehe, dann darf ich erkennen, wie groß meine Sünde ist. Die Sünde der Selbstbehauptung gegen Gott. Die Sünde des Stolzes. Wir kennen doch das alles, das macht doch unser Zusammenleben so schwer, dass wir immer unser schönes Ich so herausstellen möchten. Die Sünde gegen alle 10 Gebote Gottes, das macht doch auch unser Zusammenleben so schwer. Die Sünde hat Jesus Christus das Leben gekostet. Freiwillig hat er es dahingegeben. Schauen Sie, dieser gekreuzigte Jesus, das ist meine Errettung. Und wenn ich unter sein Kreuz trete, dann bin ich unanklagbar für Zeit und Ewigkeit. Schauen Sie, und das gilt auch Ihnen, denn deswegen sage ich, dass er nur Zeugnis hat. Aber kommen müssen Sie zum Gekreuzigten. Der Weg zur Gewissheit führt über Golgatha. Schauen Sie. Und wer dort nicht Zuflucht sucht, der findet keine letzte Zuflucht. Der bereitet sich selbst die kalte Verlorenheit. Der Weg vom Zweifel zur Gewissheit führt vom Gekreuzigten weiter zum leiblich auferstandenen Jesus Christus. Zeugnishaft darf ich Ihnen Folgendes sagen. Ach, wissen Sie, immer, wenn ich an den auferstandenen Jesus denke, erfüllt mich tiefe Gewissheit. Schauen Sie, dann bin ich mir auch meiner Ewigkeit bei ihm gewiss. Denn der Apostel Paulus ist sich dessen auch gewiss, er hat schon vor mir bezeugt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Schauen Sie, und zu dieser Gewissheit sind Sie und ich, sind wir alle eingeladen. Prüfen Sie sich, ob Sie diese Einladung zur frohen Gewissheit annehmen oder ablehnen. Den Zweifel überwinden aber wie? Ein weiterer Leitsatz, hören Sie bitte. Ihr Weg vom Zweifel zur Gewissheit ist immer wieder der Weg zur Heiligen Schrift. Schauen Sie, der Weg zur Heiligen Schrift. Dadurch, dass Sie diesen Weg immer wieder gehen, dadurch überwinden Sie den Zweifel. Schauen Sie, ich habe es mir zur Lebensordnung gemacht, jeden Tag einen Abschnitt in der Heiligen Schrift zu lesen. Verstehen Sie das bitte nicht als ein Gesetz, sondern als eine gute Regel für mich. Ich lege Ihnen kein Gesetz auf, aber empfehlen kann ich es Ihnen, dass Sie doch auch möglichst jeden Tag zur Heiligen Schrift greifen. Nun passen Sie gut auf. Immer, wenn ich die Bibel lese, und so wird sie Ihnen auch ergehen, begegnet mir darin eine strahlende Gewissheit. Dort lese ich zum Beispiel, Gott hat mich angenommen, oder wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben gekommen sind, oder wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Ein Wort, das mir so viel gesagt hat, als ich ein junger Mensch war. Und die Männer der Bibel, sie bezeugen alle, wir wissen, wir sind gewiss. Frage, warum sollte ich da zweifeln? Bitte urteilen Sie jetzt mal selber über mich. Ich fordere Sie auf, ein Urteil über mich jetzt abzugeben. Sollte meine eigene Autorität größer sein als die Autorität Jesu Christi? Sie werden natürlich sagen, der Bergmann ist ja, der hat sie ja nicht alle, Entschuldigung. Wenn er meint, seine Autorität wäre größer als die Autorität Jesu, da haben Sie vollkommen recht. Das Gelbe gilt aber jetzt nun auch für Sie. Frage, die ich jetzt an Sie weitergebe, wollen Sie sich selbst wichtiger nehmen als Jesus Christus, den ewigen Mund Gottes? Um diese Frage geht es letztlich. Nochmals, der Weg zu Ihrer Gewissheit ist immer wieder der Weg von Ihnen selber weg und zur Bibel hin. Weg von meinen Ansichten und von meiner Meinung, von meiner Philosophie, weg von meinem kleinen Horizont und hin zu Jesus Christus, zu seinem Wort, hin zu Jesus, zu dem mit der universalen Weite. Ach, meine werten Damen und Herren, Sie dürfen mir glauben, dass ich oft zu mir selber sage, zu mir selber, nicht? Führe ich ein Gespräch mit mir, dann sage ich mir, ach Gerhard, was du von dir aus denkst und meinst, das ist absolut unwichtig und uninteressant. Meine Freunde, was sage ich mal den jungen Menschen? Wenn ich eins gelernt habe, dann habe ich gelernt, Jesus Christus wichtiger zu nehmen als mich selbst. Jesus Christus und sein Wort wichtiger zu nehmen als meine Philosophie. Und immerhin, ich bin Doktor der Philosophie. Aber das habe ich kapiert, dass dieser Jesus wichtiger ist als der kleine Gerhard Bergmann. Wenn wir das kapiert haben und wenn wir da unserem ganzen Denken den Ansatz geben, dann kann uns geholfen werden, ihm geholfen werden, mir geholfen werden. Das ist der sichere Weg vom Zweifel zur Gewissheit. Ich sage es Ihnen, das ist er. Das ist er. Autonomie mit einem Fremdwort. Die müssen sie unter die Füße bekommen. Das muss ihnen bewusst werden, wie lächerlich es ist, sich da so hier, da so, nicht? Autonomie. Nein, nein, da bin ich längst, längst drüber hinaus, längst. So, mein Weg vom Zweifel zur Gewissheit. Wie können und sollen wir diesen Weg gehen? Ein weiteres. Wie kann ich den gehen? Den Zweifel überwinden. Wie? Ihr Weg vom Zweifel zur Gewissheit ist immer wieder neu. Der Weg zur Gemeinde Jesu. Also vorher habe ich gesagt das Wort. Und jetzt sage ich hin zur Gemeinde. Schauen Sie, Sie und ich, wir beide, stehen vor der Tatsache, der Gemeinde Jesu, die durch die ganzen Jahrhunderte geht. Rund schon 2000 Jahre. Und schauen Sie, was ich heute Abend sage, das betrifft die Gemeinde Jesu. Da ist nicht gefragt nach katholisch, evangelisch oder griechisch-orthodox. Das ist diese Kirche Jesu Christi hier auf Erden. Und wenn ich mir die angucke, dann überlege, dann sehe ich durch die ganzen Jahrhunderte Männer und Frauen mit strahlender Gewissheit. Schauen Sie, Märtyrer gingen dafür lieber in den Tod, als dass sie Jesus und ihren Glauben verleugneten. Missionare verließen schon um 1750 ihre Heimat, segelten über die Ozeane zu fernen und fremden Ländern und Menschen. Und damit gingen sie praktisch in den freiwillig gewählten Tod, mit seinem Sumpf, mit seinem Malaria, Fieber und was es nicht alles gab. Aber in ihren Herzen, da brannte die Botschaft und in ihren Händen, da hatten sie das Zeugnis, um es den Menschen weiterzugeben. Ach, meine Freunde, was das für Opfer war. Ich darf das gar nicht alles so erzählen, weil ich sonst über die Zeit wieder hinausschieße. Ich will es auch lieber lassen. Schauen Sie, in meinem Leben begegnete ich Männern und Frauen, die Priester und Priesterinnen waren. In meinem Heimatdorf, da waren es schlichte Knechte Gottes im Arbeitsanzug, Bauern, die hinter ihrem Pflug hergingen. Aber was waren das und was sind das für gestandene und für bibelfeste Männer und Frauen? Und welch eine Autorität besaßen sie und besitzen sie? Und dann war ich als junger Mensch von 1934 bis 1938 auf San Crisciona, da diesem Bibelseminar da unten dabei Basel, diesem Predigerseminar. Und da hatten wir einen Direktor, Friedrich Feil, eine Patriarchengestalt im Silberhaar. Und er strahlte solch eine Glaubensgewissheit aus, dass sie uns Schüler prägte. Und dann kam ich ab 1938 zur Universität und wieder begegnete ich da Männern, die geprägt waren von diesem Jesus. Ich brauche nur an einen weltberühmten Theologieprofessor zu denken, Professor Karl Heim, der zusammen mit dem katholischen Theologieprofessor Karl Adam da unten in Tübingen lehrte. Ich habe sie beide gehört. Was waren das für Männer? Was waren das für Männer? Und wie bescheiden waren sie, wie bescheiden. So geht es, diese Siegesallee der Glaubenden, so geht sie durch die ganzen Jahrzehnte, ja durch die ganzen Jahrhunderte. Und ich habe Fleiß darauf verwandt, ihr Leben zu studieren. Jetzt denke ich an einen Mann da unten im Schwäbischen, sein Name wurde mehr im Munde der Leute geführt als der Name des Königs. Stell dir das mal vor. Wisst ihr, wer das war? Von den Königen redet heute kein Mensch mehr, kennt kein Mensch mehr. Aber diesen hier, da müsste mal der unten die Leute in Württemberg fragen. Jeder kennt diesen. Ich meine den Erweckungsprediger Ludwig Hofacker. Dabei ist dieser Mann schon mit 30 Jahren gestorben. Meine verehrten Freunde, und dann lag er da auf seinem Krankenlager und über und in seinem Krankenlager hatte er ein Kruzifixus. Und da besuchte ihn jemand und dann zeigte er auf das Kreuz und sagte auf den Christus und sagte, das ist mein Mann. Haben Sie es gehört? Das ist mein Mann. Ja, das ist mein Mann. Damit lässt sich leben. Und wissen Sie, die Menschen strömten unter sein Wort. Und sie bezeugten, sie bezeugten. Da, wenn sie ihn hörten, dann hatten sie immer ein Doppelgefühl. Nämlich ein bange Gefühl vor der Ewigkeit, vor der Möglichkeit des Verlorengehenskönnens. Und gleichzeitig hatten sie einen Liebeszug hin zu Jesus Christus. Die Herzen der Menschen wurden erfasst. Die Herzen. Und er selber sagt, oh, die Kraft der Predigt von dem Lamm Christus ist unbeschreiblich, herzdurchdringend. Ja, das sind Predigten, die kann man heute noch lesen. Das ist Vollkornbrot, evangeliumsgesättigt. Wunderbar. Ach, so könnte ich ihn viel und manchen nennen. Da oben bei mir in Westfalen, da gab es einen Erweckungsprediger, der hieß Volkening, Heinrich Volkening. Und da wurde er nun zu Grabe getragen, dieser Erweckungsprediger. Und dann trat ein westfälischer Bauer an sein Grab. Und dann sprach der Bauer einige Worte auf westfälisch platt. Und da ich selber ein Westfale bin, kann ich auch westfälisch platt. Und da sagte er an dem offenen Grab dieses Pastoren, vor 40 Jahren hätte er mir die Härte gewonnen. Vor 40 Jahren hat er mir das Herz abgewonnen. Tja. Immer und immer wieder könnt ihr beobachten, da wo die Menschen geströmt sind, da wo das Evangelium dann verkündigt wurde, laut und rein, es wurde immer verkündigt, Jesus der Sünderheiland. Wie sie geströmt sind, ach, ich bin gewesen in den USA, in Kanada und wohne ich alle in Südafrika, in Nordafrika. Überall dieselbe Begegnung, immer wieder dasselbe. Jesus, der Sünderheiland, und das der klare Ruf, komm und folge ihm nach. Meine Freunde, das aber jetzt nicht nur im Blick jetzt so auf vergangene Tage, sondern das geht durch bis in diese unsere Tage. Ich war da unten in Korntal bei Stuttgart, bei diesem, Licht im Osten. Sie kennen diese Vereinigung da, die sich besonders diese Brüder und Schwestern in den sozialistischen Ländern annimmt. Und da habe ich es erlebt, wie sie Zeugnis abgelegt haben, kamen Taufrüchter hinten aus diesen Ländern der Verfolgung. Immer wieder dieselbe Gewissheit. Ja, das muss einem doch zum Nachdenken veranlassen, meine verehrten Freunde. Und jetzt zeige ich Ihnen etwas, das haben Sie auch noch nicht gesehen. Etwas aus unseren jungen Tagen. Etwas von der Jugend selbst. Hier in meiner Hand habe ich ein Trikothemd. Ein Trikothemd. Schauen Sie mal. So, jetzt muss ich Ihnen sagen, was es damit auf sich hat. Hier in meiner Hand halte ich ein Trikothemd. Wie Sie alle sehen, nicht? So, ja. Was hat es damit auf sich, mit diesem Hemd? Ich war 1977 erstmalig drüben in der DDR und dann als ein Probebesuch. Ich kam durch und dann 1979 zu einer offiziellen Evangelisation. Und zwar fand die Evangelisation statt in Görlitz. Görlitz liegt an der Neiße. Durch den Ort geht die Neiße, was diesseits liegt, ist DDR, was jenseits der Neiße liegt, war früher Schlesien, ist jetzt alles Polen. So. Und dann kam ich morgens gegen 10 Uhr an, um 11 Uhr hatten wir die erste Besprechung. Da fragte ich die Brüder, nun sagt mal, ihr lieben Brüder, was meint ihr denn wohl, wie viel heute Abend kommen würden? Da sagten sie, oh, wir nehmen aber an, doch so 1000, ja, nehmen wir an. Oh, ich denke, meine Zeit, Mama, Mensch, 1000 Leute hier in der DDR. Wissen Sie, wie viel kamen? Es kamen nicht 1000, es kamen 1700. Das war montags. Und dann hatten wir die Evangelisation durch diese Woche durch bis hin zum Sonntag. Und dann steigerte sich das Abend um Abend. Und das steigerte sich genau bis auf 2950. Und was hat es mit dem Hemd auf sich? Meine Freunde, diese Hemden wurden von den jungen Menschen getragen, jungen Mädchen und jungen Burschen. Und damit gingen sie auf die Straßen, in die Betriebe, sogar in die Schulen hinein. Und dieses Hemd enthält hier oben die Losung der Evangelisation. Komm mit zu Gott. Und dann hier das Kreuz, und dann hier vier Pfeile. Alles zeigt hin zum Kreuz. Meine Verehrten, das habe ich Ihnen nur die Hälfte gesagt. 2950 kamen und während dieser Zeit waren es rund immer die Hälfte Jugendliche. Haben Sie es gehört, mein liebes junges Volk? Drüben in dem roten Meer des Atheismus, da kommen sie, weil ihnen das Herz leer bleibt. Bei diesem Atheismus und diesem Materialismus, weil ihr Herz nach mehr sich sehnt, als nach Materialismus und nach dialektischem, diesem und jenem allem da. Meine verehrten Freunde, sie haben Hunger nach dem Bleibenden, nach dem Ewigen, Hunger nach Jesus. Darum kamen sie. Und wir, wo ist unsere Jugend? Ich frage sie. Ja, meine Freunde, das ereignet sich bis in diese unsere Tage hinein. Das wollte ich Ihnen sagen. Nun gucke ich auf die Uhr, nun müssen wir doch schon Schluss machen. Meine Verehrten, ich könnte noch vieles dazu sagen. Ein letzter Satz, damit Sie nicht meinen, ich führte Sie immer nur so auf großen, schönen, rosaroten Höhen. Der letzte Leitsatz, der lautet: Ihr Weg vom Zweifel zur Gewissheit. Gut, dem wollen wir gehen. Aber der Glaube an Jesus steht unter Beschuss des Feindes. Ihr Glaube, auch mein Glaube. Der Teufel, der Feind, er will nicht, dass wir Gewissheit des Glaubens haben, dass wir Frieden des Herzens haben. Und darum gibt es den Zweifel. Der Zweifel, er kommt nicht nur von dem Widersacher, von dem Lügner, sondern auch aus meinem eigenen Herzen heraus. Sollte Gott gesagt haben. Schauen Sie, und darum gibt es nur eins. Wir müssen immer wieder die Begegnung mit ihm suchen, mit seinem Wort suchen. Dann kommen wir aus dieser Gespaltenheit heraus. Und darum sage ich Ihnen, ja, das ist der Schlüssel, um den Zweifel zu überwinden. Nehmen Sie Jesus Christus wichtiger als sich selbst, als Ihre Weltanschauung, Ihre Meinung, Ihren Zweifel. Nehmen Sie Jesus beim Wort, dann fahren Sie gut. Den Zweifel überwinden, aber wie? Gehen Sie den Weg von Ihrem Zweifel zu Jesus. Dann gehen Sie den Weg aus dem Nebel in die Sonne.